LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive.
Herzlich willkommen zur Jahresschlussausgabe von Research to Go, dem Unternehmenspodcast der LBBW. Kurz vor Weihnachten ist es Zeit, ein Fazit des abgelaufenen Jahres zu ziehen. Und das machen wir mit Moritz Krämer, unserem Chefvolkswirt. Hallo Moritz.
Hallo, schönen guten Tag.
Moritz, du hast dein Team gebeten, für 2025 mal Antworten zu finden auf Erich Kästners berühmte Frage: Wo bleibt das Positive? Ja, und unter diesem Aspekt wollen wir jetzt das abgelaufene Jahr Revue passieren lassen. Aber zum Einstieg der neuen US-Politik solche Aspekte abzugewinnen, ist schwierig, oder Moritz?
Ja, sehr schönes Zitat von Kästner. Da kann ich vielleicht noch hinterher schieben, dass, was Theodor Heuss zugesprochen wird, es gibt nur einen Mist, auf dem nichts wächst, und das ist der Pessimist. Ich war wirklich positiv überrascht, was die Kolleginnen und Kollegen alles für gute Nachrichten zugeliefert haben. Und also es ist immer leicht zu meckern, ja, aber man darf nie vergessen, viele Dinge laufen auch gut. Und wenn wir vergleichen zum Beispiel, wie die Menschen die Wirtschaft einschätzen, ist es sehr negativ. Wenn sie ihre eigene Bewertung ihrer eigenen ökonomischen Situation, ist es eigentlich durchweg immer gut. Ja, da gibt es so eine gewisse kognitive Dissonanz. Aber du sprichst an, US-Politik, ja, es ist sehr riskant, was aus dem Weißen Haus kommt. Die gute Nachricht aber ist, dass trotz aller Bemühungen Donald Trumps, den Welthandel zu strangulieren, es trotzdem weitergeht. Der Welthandel ist dieses Jahr auch wieder ordentlich gewachsen, etwa 4%, schätze ich mal. Die Warenströme suchen sich einfach neue Wege. Also es ist nicht so, dass wir dem Donald hier auf Gedeih und Verderb ausgeliefert wären.
Ja, und er hat ja auch mit Widerstand zu kämpfen, von außen China, aber auch im eigenen Land, da regen sich ja doch inzwischen oppositionelle Stimmen.
Ja, also wir sollen ja einen Rückblick machen, aber ich wage auch mal einen Vorausblick. Ich denke, dass 2026 wahrscheinlich im ersten Halbjahr, dass wir Peak Trump sehen, was seine Macht, seinen Einfluss angeht. Wir sehen in der Tat, dass auch immer größere Teile der Republikanischen Partei nervös werden, ob seiner wirklich sehr schlechten Umfragewerte, ob des Pessimismus in der Bevölkerung bezüglich Konsumentenvertrauen, Inflationserwartungen. Also es läuft nicht richtig gut. Ne? Da können wir wirklich dann darauf hoffen, dass sich hier der Widerstand gegen diese Art von Politik weiter verstärkt.
Es läuft nicht richtig gut. Das hört man ja auch oft in Bezug auf Deutschland. Wir haben eine neue Regierung bekommen und mit dieser neuen Regierung haben sich ja auch gewisse Hoffnungen verbunden. Wirklich glücklich war der Staat allerdings nicht. Doch trotzdem die Frage, was läuft bei uns in die richtige Richtung?
Ja, man kann es auch hier wieder positiv sehen. Wer früh zurückfällt, hat mehr Zeit aufzuholen. Es ist tatsächlich sehr holprig. Die Regierung kam überraschend unvorbereitet ins Amt. Da hätte man wirklich hoffen können, dass da mehr in der oberen Schublade schon sich findet. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die jetzt nicht alle schlecht sind. Auch hier gibt's Licht und Schatten. Zum Thema Licht würde ich vielleicht jetzt dazu zählen, dass wir zum ersten Mal eigentlich seit einem Vierteljahrhundert uns das Problem Infrastruktur mal wirklich vornehmen. Das wird jetzt erstmal durch die vielen Baustellen noch unangenehmer, aber es führt keinen Weg dran vorbei. Wir müssen unsere Infrastruktur ertüchtigen. Dafür wird viel Geld in die Hand genommen. Einfach mal, um die Größe des Problems zu umreißen. Wenn wir seit der Jahrtausendwende als Anteil an unserem Sozialprodukt die gleichen öffentlichen Ausgaben für Infrastruktur und Investitionen getätigt hätten, hätten wir 1 Billion zusätzlich ausgegeben. Das ist ein Viertel des Sozialprodukts. Also da haben wir einiges vor der Brust. Die Regierung beginnt, das abzuarbeiten. 2026 wird sich zeigen, wie erfolgreich das ist. Eine andere Richtung der Politik, die durchaus auch Hoffnung wecken könnte, ist, dass es, ja, man könnte sich einbilden, diesmal meinen sie es ernst, mit Deregulierung und Bürokratieabbau. Da ist natürlich einiges noch in Arbeit, aber hier würde ich jetzt auch noch nicht den Stab über der neuen Regierung brechen. Ich glaube, die meinen das ernst und ich habe da auch durchaus Hoffnung, dass es zu einer Entwicklung kommt.
Das ist ja auch vielleicht typisch ein Thema, das schafft es natürlich nicht auf die Titelseiten der Bild-Zeitung, weil es halt ein hartes juristisches und politisches Brot ist, wieder Regeln abzuschaffen und neu zu verhandeln. Naja, aber positiv überrascht hat doch auch die EU, vor allem die Wirtschaft. Die Prognosen, die wir gemacht haben, mussten wir tatsächlich oder durften wir im Laufe des Jahres sukzessive erhöhen, obwohl ja Deutschland als größte Volkswirtschaft da der Bremser war. Wo läuft es denn gerade besonders gut?
Ja, es läuft eigentlich in verschiedenen Ländern sehr gut. Also viel diskutiert ist natürlich Spanien. Da haben wir ein Wachstum dieses Jahr von fast 3%, würde ich mal so als runde Zahl in den Raum werfen. Polen eigentlich das Gleiche. Wir sehen aber in anderen großen Ländern durchaus auch eher schlappe Entwicklungen. Also Italien, Frankreich, alles deutlich unter 1%. Aber auch in einigen Ländern Osteuropas, die jetzt besonders auch an Deutschland, an dem Automobilcluster zum Beispiel hängen, Slowakei, sieht es gar nicht so berauschend aus, aber insgesamt tatsächlich besser als gedacht. Es spreizt sich ein bisschen weiter, als wahrscheinlich gut wäre.
Ja, und in Osteuropa, da wollte ich auch noch mal drauf hinweisen, gibt es ja auch noch sonst ein paar positive Sachen zu berichten. Bulgarien bekommt den Euro, der Westbalkan hat sich ans SEPA-System angeschlossen, die Beitrittsprozesse machen Fortschritte. Was hältst du davon, Moritz?
Ja, ich glaube, es gibt auch da Licht und Schatten. Wir haben, wenn wir das Jahr jetzt uns anschauen, 2025, hatten wir einen eher einen Rücksetzer in Polen, wo dann sagen wir, doch der nationalistische Kandidat ganz, ganz knapp, also wirklich 50,9%, glaube ich, zum Präsidenten gewählt wurde. Andererseits lief es anderswo dann eher pro-westlich, pro-europäisch, was dieser Tage gar nicht mehr selbstverständlich ist. Rumänien zum Beispiel war es dann doch ein relativ klares Votum für den Bürgermeister von Bukarest, der klar pro-europäisch aufgestellt ist. In Moldau sind die Wahlen, die sehr stark offenkundig beeinflusst wurden, von russischer Seite dann pro-westlich ausgegangen. Und selbst in Ungarn, wo wir ja im April Parlamentswahlen haben, liegt die Opposition zumindest nach den unabhängigen Umfrageninstituten vorne. Also hier scheint sich auch eine Gegenbewegung gegen doch zunehmend autoritäre Tendenzen breit zu machen. Das ist eigentlich ganz erfreulich und da denke ich, können wir auch ein bisschen was davon lernen in einigen der westlichen Nationen der EU.
Ja, die EU hat sicherlich außerhalb mehr Anziehungskraft als innerhalb, so scheint es oft, weil viele wissen vielleicht gar nicht, was sie daran haben. Russland, das Stichwort ist gefallen. Russland heißt natürlich der Angriffskrieg gegen die Ukraine. Da gibt es ja jetzt Hoffnungen auf Frieden, die sich doch ein bisschen konkretisieren, wenn auch unter Schmerzen. Dank Trumps Initiative, wobei die sicherlich auch mit vielen Fragezeichen zu versehen ist. Wie siehst du da die Entwicklung?
Ja, die Fragezeichen sind riesig. Wir haben, glaube ich, gelernt, dass wir bei Trump einen Tag Hü, einen anderen Tag Hot haben. Wir haben bei all diesen Gesprächen, die zurzeit jetzt gerade geführt wurden, saß Russland nie mit am Tisch. Russland macht jetzt nicht gerade auf mich den Eindruck, dass sie hier tatsächlich an einer schnellen Lösung orientiert sind. Sie glauben, dass die Zeit für Moskau läuft. Und das ist, glaube ich, auch so. Und ich glaube, Putin versteht schon, dass er Trump dann mit den richtigen Maßnahmen und Schmeicheleien und Geschenkchen und was weiß ich, und vielleicht gibt's noch was im Hintergrund, worüber wir nur spekulieren können, dann vielleicht doch wieder auf Linie bringt. Was immer die amerikanischen Unterhändler jetzt in Brüssel oder Berlin oder anderswo auf den Tisch legen, hat nur dann einen Wert, wenn der Präsident dem auch zustimmt. Und da würde ich jetzt nicht die Luft anhalten und sagen, steht jetzt unmittelbar bevor. Ich denke, das Risiko, dass die ukrainische Bevölkerung einen vierten Kriegswinter jetzt hinter sich bringen muss, ist durchaus noch unangenehm hoch.
Also nicht uneingeschränkt positiv. Die EU muss ja sicherlich da auch mit an den Tisch. Eine EU-Institution kann aber zufrieden sein, die EZB. Denn die hat die Inflation definitiv in den Griff bekommen, hält die Leitzinsen stabil auf einem, glaube ich, für die Wirtschaft ganz guten Niveau. Und das ist ja gut für alle, die finanzieren wollen.
Ja, es ist wirklich gut gelaufen. Wenige hätten das für möglich gehalten, dass dieser riesige Inflationsschub im Euroraum ja zweistellig in der Spitze gewesen, dass der so schnell wieder unter Kontrolle gerät. Da hat die EZB eigentlich gute Arbeit gemacht. Muss man auch mal anerkennen. Meine persönliche Erwartung und die des LBBW Research ist auch, dass die Inflation auch im Laufe des kommenden Jahres nah an der Zielmarke bleibt. Also es gibt eigentlich keinen Anlass für die EZB an der Zinsschraube weiter zu drehen. Wir haben jetzt relativ stabiles Fahrwasser.
Ein Faktor bei der Inflation sind natürlich die Rohstoffpreise, vor allem die Preise für Energie. Da kann man ja auch sagen, für die Verbraucher, für die Konsumenten gar nicht so schlecht. Rohöl ist nicht teurer als vor 20 Jahren und auch der Gaspreis ist wieder deutlich gefallen.
Ja, das ist richtig. Das sehe ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge, nicht? Also wenn fossile Brennstoffe günstiger werden, hat das natürlich positive Wirkungen für die Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger. Andererseits entschleunigt das möglicherweise auch den Übergang zu einem postfossilen Zeitalter. Aber gesamtwirtschaftlich dürfen wir nicht vergessen, dass die Energieintensität durch den Strukturwandel, aber auch durch den Vormarsch der erneuerbaren Energien viel weniger von Energie abhängt als früher. Also die Energieintensität hat sich seit den 90er Jahren in Deutschland halbiert. Also deswegen ist Energie gar nicht mehr so der entscheidende Träger von Inflation oder auch Wachstumsperspektiven, wie es zum Beispiel während der Ölkrisen in den 70er Jahren gewesen wäre. Wir sind da eigentlich ganz gut rausgewachsen.
Aber ohne Energie geht's nicht. Und wir wollen ja künftig eben wesentlich stärker auf Erneuerbare setzen. Ich denke, da gibt's auch positive Entwicklungen zu verzeichnen, auch wieder in diesem Jahr.
Ja, es gibt gute Nachrichten. Also mit Erneuerbaren geht's ordentlich voran. Wir haben wirklich einen Anteil von über 60%. Und zwar jetzt seit 3 Jahren relativ stabil von Erneuerbaren an der gesamten Stromerzeugung. Vor 10 Jahren war das halb so hoch. Also da passiert schon was. Und wir sehen auch Fortschritte, zum Beispiel bei der E-Mobilität. Die einzigen Segmente bei den Neuzulassungen, die wachsen, sind eben Elektrofahrzeuge oder Hybride oder Plug-in-Hybride. Diesel und klassische Benziner sind auf dem Rückzug. Wir haben vor allem, und das ist erfreulich, einen hohen und steigenden Anteil der deutschen Anbieter, der deutschen Modelle bei der E-Mobilität. Von den 10 umsatzstärksten oder zulassungsstärksten Modellen im Elektrobereich sind 7 deutsche Modelle. Der Anteil ist fast 2/3 von deutschen Produzenten. Also wir werden da nicht jetzt irgendwie willenlos vor der chinesischen Konkurrenz vor uns hergetrieben. Ich denke, das ist wirklich eine sehr gute Nachricht. Scheint so, als hätte die Automobilindustrie doch die eine oder andere Hausaufgabe gemacht.
Und die Elektrifizierung schreitet voran, also nicht nur in der Wirtschaft selber, sondern auch in den Köpfen. Ja, und viel Strom brauchen auch die Rechenzentren. Da rund um das Thema KI ist ja eine regelrechte Manie ausgebrochen. Die Börsen sind entsprechend weltweit gestiegen.
Ja, in der Tat. Wir haben natürlich hier eine sehr starke Konzentration, insbesondere in den USA, auf die Titel rund um die künstliche Intelligenz. Es ist eigentlich fast, wenn wir uns anschauen, welche Segmente im Aktienmarkt sich wie bewegen, fast eine Wette, eine ganz einseitige Wette, dass diese riesigen Investitionen in Datencenter auch tatsächlich dann die entsprechenden Renditen abwerfen. Das wird sich zeigen. Ich denke, das Risiko von einem Überbauen an Infrastruktur steigt durchaus, denn vergessen wir nicht, auch hier wird es ein Produktivitätsfortschritt, einen technischen Fortschritt geben und möglicherweise die KI in 5 oder 10 Jahren ist vielleicht gar nicht mehr so energieintensiv. So war ja bisher jede Technologie. Also hier wird dann doch alles auf eine Karte gesetzt. Das ist immer ein bisschen riskant, wenn wir uns die Konzentration im amerikanischen Aktienmarkt vor allem anschauen. Die war historisch noch nie so hoch wie heute, wenn wir die größten Titel uns anschauen. Und die war auch noch nie so konzentriert auf einen einzigen Sektor wie heute. Also wenn man alle Eier in einen Korb legt, ist natürlich schlecht, wenn der Korb runterfällt und die Eier zerbrechen. Deswegen hier ein bisschen Vorsicht an der Bahnsteigkante.
Also nicht jeder Rekord ist dann auch wirklich was Positives. Ja, und du hast es ja gesagt, Rieseninvestitionen, die müssen natürlich auch finanziert werden. Ich glaube, in der Hinsicht war 2025 aber ohnehin ein erfolgreiches Jahr.
Nee, war ein super Jahr, Bernd. Wir können das wirklich, also gerade für den Unternehmensanleihenmarkt sicher konstatieren. Wir haben ein Rekordvolumen an Emissionen bis November, ein Plus von 23%, über 500 Milliarden Euro denominierte Unternehmensanleihen. Und trotzdem sind die Risikospreads gefallen. Also viel besser wird es wahrscheinlich nicht für Kapitalmarktzugang von Unternehmen. Also das war wirklich ein saftiges Jahr.
Das müssen wir uns als Bank also weiter genau anschauen. Ist ja unser Kerngeschäft, Chancen finanzieren und die, so hoffen wir, gibt es doch auch 2026 zuhauf. Auf jeden Fall können Sie Näheres nachlesen in unserem Jahresausblick. Ja, vielen Dank, Moritz, und vielen Dank Ihnen, liebes Podcast-Auditorium, fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und genießen Sie die Festtage, kommen Sie gut ins neue Jahr, bleiben Sie uns weiterhin gewogen. Es verabschieden sich
Moritz Krämer
und Bernd Ferno. Und der darf Sie zum Schluss auch noch auf unseren Disclaimer auf der Homepage aufmerksam machen. Und dort finden Sie zum Beispiel auch unseren Ausblick auf 2026.
Das war LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie Weltwirtschaft und Finanzmärkte, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues. LBBW.